Kurz in eigener Sache. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit 6 Jahren, was schon ziemlich unpackbar ist. Und darum ist es jetzt wieder mal an der Zeit für eine große HörerInnenbefragung. Ich will besser verstehen, wer ihr seid, was ihr sonst so treibt, was ihr im Podcast mögt, wo er euch weiterhilft, was wir besser machen können. Also wenn ihr immer wieder Erklär mir die Welt hört, dann nehmt euch bitte 5 oder vielleicht auch 10 Minuten Zeit auf erklärmir.at/Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklär mir die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at/Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Johannes, Lisa und Martin, neue UnterstützerInnen des Podcasts und vielen Dank an Konstanze, eine neue Förderin. Mit eurer finanziellen Hilfe auf www.erklärmir.at macht ihr Erklär mir die Welt möglich. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung.
Wir sind die Gebrüder Moped und wir haben einen Podcast. Und ganz unter uns, es ist der Podcast des Jahres.
Na, das ist jetzt peinlich.
Ja, aber es ist richtig. Also er heißt Podcast des Jahres und er liefert beinharte politische Satire.
Das wiederum ist so abgedroschen.
Naja, Wort, historisch schwer unkorrekte Satire.
Das ist jetzt,
wöchentlich. Wir reden im Podcast über ein Jahr aus der Geschichte und wenn uns was nicht passt dran, dann greifen wir eben ein. Weil es kann ja nicht sein, dass immer alle die Gegenwart gestalten wollen, damit die Zukunft besser wird. Gestalten wir doch lieber die Vergangenheit, dann wird die Gegenwart besser.
Das ist nicht schlecht.
Sag ich ja die ganze Zeit. Der Podcast des Jahres.
Und den, das sag jetzt ich, gibt's jeden Dienstag neu im Moment-Magazin auf moment.at und in euren Podcast-Apps.
Sag ich ja.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Völkerschauen oder sogenannte Menschenzoos und was das ist und warum das interessant ist, erklärt uns Clemens Radauer. Hallo.
Hallo.
Hallo, lieber Clemens, danke, dass du da bist. Das erste Live-Interview in meiner Wohnung seit einigen Monaten. Wir sind beide getestet.
Ganz frisch getestet.
Frisch getestet, beide auch negativ.
Ja, muss man dazu sagen, ja.
Bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
Ja, mein Name ist Clemens Radauer. Ich habe Kultur- und Sozialanthropologie in Wien studiert und habe mich angefangen, also ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über eine Völkerschau und seitdem befasse ich mich mit diesem Thema. Also es hat mich aber nie losgelassen. Bin zufällig auf dieses Thema gestoßen und umso mehr ich darüber gelesen habe, umso mehr hat es mich fasziniert. Und seit über 10 Jahren beschäftige ich mich damit, sowohl als Sammler wie auch als auf wissenschaftlicher Ebene.
Mhm. Clemens, was ist eine Völkerschau oder ein Menschenzoo? Ist auch so ein Begriff, der da herumschwirrt. Und warum ist das interessant?
Als Völkerschauen bezeichnet man ein Phänomen, das es grob so zwischen 1870 und 1940 gegeben hat. Es gibt auch frühere Fälle und spätere Fälle, aber es gibt prinzipiell ist das Phänomen, außereuropäische Gruppen wurden nach Europa oder in die USA geholt und wurden dort zur Schau gestellt. Das heißt, es wird zum Teil Menschenzoo genannt, zum Teil Völkerschau genannt. Beide Begriffe sind ein bisschen umstritten, weil Menschenzoo ist nicht so, dass die Menschen hinter Gittern wie Tiere gezeigt wurden, aber es war schon so, dass dann die Besucher und Besucherinnen einfach Eintritt bezahlt haben und dann sich diese Menschen anschauen konnten. Und diese Menschen sind aber nicht irgendwo herumgesessen hinter einem Käfig, sondern die haben Sachen aufgeführt. Es ist ein bisschen mehr es ist kein Theaterstück, diese Gruppen wurden als authentisch angepriesen. Es wurde als wissenschaftlich gepriesen, kommt und schaut euch diese Menschen an, ihr braucht somit nicht reisen, kommt in den zur Adresse XY und schaut euch diese Menschen an. Und die haben dann dort getanzt, gesungen, Musik gemacht und ihr alltägliches Leben inszeniert.
Also so wie jetzt manche Leute sagen, ich fahre gern nach Thailand und ich möchte irgendwie was mitbekommen, wie die Menschen leben, was sie essen, ihre Kultur kennenlernen, war quasi damals die Idee, es gibt, und damals vor 150 Jahren ist der durchschnittliche Mensch nicht viel herumgekommen auf der Welt, war die Idee, man holt quasi Völker her und man kann sich dann anschauen, wie die leben. Irgendwie aber trotzdem ein bisschen ein, man sagt so cringe, also ein etwas, wenn ich über die Idee nachdenke, ist das ein bisschen was Unangenehmes.
Aus der heutigen Sicht natürlich fürchterlich, wenn man sich das vorstellt, dass einfach Menschen, dass Menschen Eintritt zahlen, um andere Menschen zu sehen, die einfach nur, weil sie exotisch sind, unter Anführungszeichen, oder halt anders aussehen, andere Kulturen haben, sich anzuschauen. Aber das war halt damals eine andere Zeit. Wie du schon richtig gesagt hast, um 1900 herum war Reisen war teuer, kompliziert, durchaus auch gefährlich. Und somit war es halt einfach auch für, aber es war für Menschen auch interessant, eben man hat immer mehr erfahren über den Rest der Welt. Aufgrund von Kolonialismus, dass die europäischen Länder einfach sich auf allen anderen Kontinenten sich Territorium angeeignet haben und zu ihrem Grund oder zum Teil ihrer Nation deklariert haben, hat man einfach auch in den Medien immer mehr erfahren über Afrika, über Südostasien, über die ganze Welt. Und natürlich, und dann haben das spitzfindige oder einfach Business-Leute haben sich das Nutzen gemacht, das Interesse, und haben sich gedacht, okay, da kann man was verdienen dran, und haben eben diese Menschen rekrutiert, engagiert, nach Europa gebracht und auch in die USA gebracht und dann dort auftreten lassen und das halt als wissenschaftlich deklariert.
Mhm. Ich würde gerne ein konkretes Beispiel ansprechen. Es gab so Völkerschauen ja auch in Wien. Ich habe da gelesen von einer Völkerschau in Wien im Jahr 1896, eine sogenannte Ashanti-Schau. Ashanti, eine Ethnie, ein Volk.
In heutigen Ghana.
Heutigen Ghana. War ein Riesenerfolg. Ich habe, ich glaube, das war im Standard oder FAT, bis zu 30.000 Besucher an Sonntagen. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Also wer waren diese Leute? Wie wurden die ausgewählt? Du hast gesagt, freiwillig. Also ich habe manchmal auch gelesen, es gab manchmal auch einen Zwangskontext. Wer sind die Leute, die da hergebracht wurden oder hergereist wurden? Wie haben die dafür ein Geld bekommen? Wie lange waren die da? Erzähl uns mal ein bisschen was drüber, bitte.
Okay, also freiwillig. Was man, um die Klammer ein bisschen größer zu machen, ist alles natürlich passiert in einem kolonialen Kontext. Das heißt, selbst wenn die Menschen freiwillig mitgekommen sind, natürlich, wir sprechen in einer Zeit, wo einfach weiße Dominanz war einfach in allen Kolonien. Ja. Trotzdem, es gibt da, man hört oder man liest immer wieder im Internet bei relativ mittelmäßig recherchierten kurzen Artikeln über Völkerschauen, dass einfach diese Menschen gezwungen wurden, die wurden gekidnappt. Das stimmt so nicht. Es gibt ein paar Fälle, wo wirklich Menschen übervorteilt wurden, leider. Aber ein Großteil der Menschen, die gezeigt, die zur Schau gestellt wurden, hatten Verträge. Deshalb kann man sich so vorstellen, wenn ein europäischer Veranstalter hat jemanden rekrutiert, einen Europäer, der einen Connex hatte zu einer gewissen Region, zum Beispiel der oft in Indien war, weil er Händler war mit Tee oder mit anderen Sachen und hat gesagt, du kennst dich dort aus, hol uns eine Gruppe von Menschen. Der ist dann herumgegangen, hat sich dann zuerst erkundigt, welche Ethnie quasi ist interessant, ja, für das Publikum in der Heimat relevant und ist dann dorthin gereist und hat dann einfach Menschen rekrutiert. Das heißt, er hat sich dann gefragt, wer möchte das machen und hat dann einen Vertrag aufgesetzt und sie hatten Arbeitsverträge und wurden somit auch bezahlt. Natürlich, diese Menschen sollten ja was dann auch tun, weil kein Europäer, Europäerin ist einfach gekommen, hat Eintritt bezahlt, nur um zuzusehen, wie sie einfach herumsitzen. Das heißt, um möglichst interessant zu sein, sollten die Gruppen möglichst heterogen sein, also möglichst unterschiedlich. Das heißt, idealerweise waren es einfach Männer, Frauen, Kinder und auch unterschiedliche, die unterschiedliche Sachen können. Das heißt, Musiker, Tänzer, Tänzerinnen, Handwerker, Handwerkerinnen, damit einfach möglichst viel gezeigt wird. Um das Beispiel, das du vorher angesprochen hast, die Ashanti-Völkerschau von 1896 in Wien, die haben, das wurde damals im Tiergarten am Schüttel, den gibt es nicht mehr, das ist beim Prater in der Nähe von der Schüttelstraße, gab es früher einen privaten Tiergarten. Der hat gestruggelt, die haben immer wieder zugemacht wegen Geldmangel, und um dann am Leben, um das Business am Leben zu erhalten, haben sie dann begonnen, vermehrt Völkerschauen anzubieten, weil das hat Publikum gezogen. Und die haben dort einfach ein Dorf aufgebaut, wo Besucher, Besucherinnen durchgehen konnten, zwischen zu gewissen Uhrzeiten von 8 bis 18 Uhr, sage ich jetzt einmal, ich weiß es nicht genau, wie es da konkret war, aber so ungefähr. Und dann konnte man durch dieses Dorf durchgehen, verschiedene Hütten, zum Beispiel eine Schulhütte, wo dann wirklich ein Lehrer die Ashanti-Kinder unterrichtet hat, vor Publikum. Dann gab es auch eine Küche, wo die Ashanti-Frauen gekocht haben. Handwerker haben dort vor Ort ihr Handwerk verrichtet. Man konnte zuschauen, zum Beispiel dem afrikanischen Schuster, wie er Schuhe herstellt, dem Schmuckmacher, wie er Schmuck herstellt. Dann gab es auch einen Bazar, wo man diese Objekte dann, die dort gemacht wurden oder die zum Teil schon mitgebracht wurden, verkauft wurden an die Besucher und Besucherinnen. Plus dann gab es zu bestimmten Uhrzeiten, gab es dann auch Vorführungen, eben Musik, Tanz, zum Teil inszenierte Hochzeiten, zum Teil, es gab bei den Ashanti ein Schachturnier zum Beispiel, wo der Ashanti war berühmt dafür, dass er so gut ist beim Schachspielen und hat dann gegen die Wiener Schachmeister quasi gespielt. Es gab einen Boxkampf bei einer von den Senegambien 1898, da war ein berühmter Boxer dabei und da gab es den Boxkampf. Also es wurde halt möglichst viel gemacht, damit das fürs Publikum relevant ist. Und nur ganz kurz, warum im Tiergarten? Weil Ausstellungsorte gab es viele für Völkerschauen, von Panoptiken, Theatern, Gastwirten, die halt hinten eine Bühne hatten, wo auch Konzerte oft waren, bis zu halt größeren Venues wie halt Tiergärten. Und dann haben drum diese Menschenzoo der Begriff, wo Leute sagen, ja, und wie kann man Menschen in einem Zoo ausstellen? Die wurden ja wie Tiere behandelt. Und da muss man dazu sagen, es ist eine, meiner Meinung nach, und auch die meisten Wissenschaftler sind sich da einig, der Grund ist einfach, weil es praktisch war. Tiergärten, Zoos waren öffentlich angeschlossen, also leicht erreichbar. Sie hatten eine Infrastruktur, die gegeben war. Sie waren bekannt als Vergnügungsstätten und eben Infrastruktur, deswegen auch wichtig, Infrastruktur, weil um diese Gruppen attraktiver zu machen, wurden nicht nur oft dann Menschen rekrutiert, sondern die haben dann oft Tiere mitgebracht aus den Regionen. So hatte eine Völkerschau aus Indien oder aus Sri Lanka, hatte dann Zebus, also Rinder mit, aus afrikanischen Gruppen hatten, und Arbeitselefanten, afrikanische Gruppen hatten dann oft Zebras mit, und um Tiere unterzubringen, brauchst du halt Ställe, brauchst du Infrastruktur, und es sind nicht in Tiergärten gegeben. Ja.
Ist das dokumentiert oder erforscht, wer da die Leute waren, die zum Beispiel aus Teilen Ghanas diese lange Reise auf sich genommen haben? Also man konnte damals ja auch nicht in einen Flieger steigen und sagen, ich gehe jetzt für eine Woche nach Wien und dann bin ich wieder zurück, sondern wahrscheinlich ist man mit dem Schiff gereist und das hat wochenlang gedauert, bis man daherkommt. Also da muss man gewisse, sagen wir mal, Risikoneigung oder Abenteuerlust haben.
Ja, es ist leider schwierig. Der Großteil der Informationen, die es gibt zu Völkerschauen, ist Bildmaterial, also alte Postkarten, Fotografien, Illustrationen aus damaligen Zeitschriften und Zeitungen. Es gibt wissenschaftliche Berichte, weil natürlich auch Wissenschaftler haben diese Chance genutzt, wenn plötzlich Menschen da waren, aus aller Herren Länder, haben sie dann genutzt, diese Menschen zu untersuchen. Ja. Das gibt es. Es gibt dann eben Zeitungsartikel auch, die zum Teil ein bisschen darauf eingehen, wer die Menschen sind. Manche wurden auch namentlich genannt, aber meistens halt nur die herausgestochen sind. Die schönste Frau der Gruppe zum Beispiel oder der Häuptling oder der Chief von der Truppe wurde namentlich genannt, aber nie, es gibt selten Auflistungen, wie heißen alle 120 Ashanti zum Beispiel, die aufgetreten sind. Und darum ist es auch mittels schwierig nachzuvollziehen, also ist es auch schwierig dann jetzt Nachfahren zu fragen, hey, wie war das damals? Es gibt auch wenig Berichte, also Insider-Berichte, wo Menschen, die teilgenommen haben, wirklich darüber berichten, wie es wirklich abgegangen ist, also was wirklich passiert ist und wie der Ablauf war. Es gibt halt leider drum auch halt eher den Besucher, den weißen View auf das Ganze. Wer waren die Menschen? Es ist bunt gemischt. Also es gibt ein paar Namen, die bekannt sind. Zum Beispiel einer, der bekannt ist, ist der Jean Thiam. Der war jetzt nicht bei den Ashanti dabei, aber der war 1898 dabei bei einer Gruppe von sogenannten Senegambiern. Senegambiern sind auch westafrikanisches Gebiet, Senegal, Gambia. Über den ist recht viel bekannt, weil der ist über Jahrzehnte hat er teilgenommen bei Völkerschauen. Am Anfang als sogenannter Bijoutier, als Schmuckmacher, also der war aus Gorée, einer Stadt im heutigen Senegal, und der hat einfach, war als Schmuckmacher dabei, hat auch, es gibt hier im Weltmuseum Wien, gibt es Objekte in der Sammlung, Glasperlen, Schmuckperlen, die er dem Museum überlassen hat, damals schon 1898, und der dürfte halt von der Persönlichkeit gepasst haben, und der wurde immer wieder dann von vor allem französischen Veranstaltern wurde er beauftragt, Gruppen zusammenzustellen. Und der hat bis in die 30er Jahre hat er teilgenommen und hat auch geholfen, diese Gruppen zusammenzustellen. Ich weiß es auch nicht genau, oder man weiß nicht genau, wie es wirklich vor sich gegangen ist. Aber ich stelle es mir so vor, dass der halt einen Brief bekommen hat oder vielleicht sogar ein Fax, oder nicht so ein Fax, wie heißt es denn?
Telegramm.
Ein Telegramm damals, dankeschön, bekommen hat, okay, wir brauchen für diese Kolonialausstellung oder für diese Ausstellung wollen wir ein afrikanisches Dorf haben mit 50 Menschen, möglichst verschiedene Ethnien, verschiedene Berufe, und dann ist er halt dort herumgereist und hat dann diese Menschen engagiert. Und die sind dann wahrscheinlich mit dem Boot bis nach Marseille gefahren und sind dann von dort mit dem Zug weiter. Und bei dem gibt es noch Nachfahren, und die erzählen es mit Stolz, dass ihr Großvater, der Urgroßvater, da sich wirklich einen sozialen Status erarbeitet hat, weil er natürlich dann viel mit den Kolonialbehörden, den französischen, zusammengearbeitet hat. Und der ist dann wirklich der Bürgermeister oder Vizebürgermeister von seiner Heimatstadt geworden, und hat eben sein Netzwerk nutzen können, das er da aufgebaut hat und das Geld, das er verdient hat, um wirklich dann in seiner Heimat danach, also er hat wirklich davon profitiert.
Hm. Ja. Erzähl uns noch ein bisschen was über den Umgang der Menschen oder der Aussteller oder generell der Gesellschaft mit den Menschen, die da auf Völkerschauen gekommen sind. Also wenn ich mir heute anschaue, wie viele Menschen Afrika sehen, ist das noch immer sehr klischeebehaftet und man weiß noch immer sehr wenig. Damals vor 100, 150 Jahren, wo teilweise sogar noch viele Wissenschaftler davon ausgegangen sind, dass irgendwie die weißen Europäer so die stärkste, schlauste, fortgeschrittenste Rasse ist, und da gibt's andere Rassen wie die Afrikaner und die sind irgendwie zurückgeblieben oder die sind ganz anders wie wir und die sind wild oder und die Frauen sind so, werden sexualisiert. Also wie war da die Rezeption, der Blick der Gesellschaft oder der Wissenschaftler, der Kultur auf die Menschen, die da auf Völkerschauen gekommen sind?
Naja, es ist der Zeit gerecht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, das ist eine einfache Antwort. Mhm. Das war halt, die Zeiten damals waren einfach, also ganz anders. Und das kann man sich aus der heutigen Sicht schwer vorstellen, wie es halt damals war. Damals war auch wissenschaftlich Rassismus oder die Rassenlehre war einfach damals wissenschaftliches Credo. Es gab auch damals Menschen, die dagegen angekämpft haben, auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Aber der Großteil der Wissenschaftler ist davon ausgegangen, es gibt verschiedene Menschenrassen. Und manche haben dann leider angefangen, das dann zu hierarchisieren und zu sagen, okay, es gibt halt eine verschiedene Stufen, die Weißen sind ganz oben und umso dünkler, umso weiter unten in dieser Pyramide. Dementsprechend, das war einfach das war der Kontext. Das, ja, die wurden als Menschen wahrgenommen, aber oft halt auch als Menschen, vor allem Menschen aus Afrika, wurden halt wirklich dargestellt, halt auf, sehr primitiv dargestellt. Und es gibt einen französischen Wissenschaftler, Pascal Blanchard, der hat mehrere Ausstellungen schon zu dem Thema kuratiert und er nennt das immer die Erfindung des Wilden, weil diese Völkerschauen wurden inszeniert und sie wurden als wissenschaftlich, als Wahrheit gezeigt oder dargestellt von den Veranstaltern. Sie haben auch oft kooperiert mit Wissenschaftlern damals, die dann quasi attestiert haben, ja, die sind eh echt. Dafür durften sie dann, hatten sie spezielle Auftritte für die Wissenschaftler. Die Wissenschaftler durften die Menschen untersuchen und dann wurde ihnen quasi, dafür haben dann die attestiert, ja, die sind authentisch und das ist echt, was gezeigt wird. Und man darf aber nicht vergessen, es war ja ein Businessmodell. Es ging ja darum, Geld zu verdienen von den Organisatoren. Das heißt, es musste verkauft werden. Es musste möglichst schön, es muss möglichst anziehend. Und bis heute wissen wir, Sex sells. Ja, dementsprechend wurden dann oft die, auf den Plakaten oder auf der Werbung wurden halt die oft dann barbusig die Frauen dargestellt. Oder auch die Männer, wir reden vom Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang um 1900 herum, war alles hochgeschlossen und sehr konservativ. Und dann durfte man in die Völkerschau gehen und hat dann sowohl barbusige Frauen gesehen, aber auch die Frauen haben dann auch Männer mit nackten Oberkörper gesehen. Ja, das hat einfach das Sell. Und genauso wurden sie auch zum Teil sehr primitiv dargestellt, weil das auch einfach ein Werbemittel ist, die halt als wie Wilde darzustellen. Die wurden dann zum Teil als Kannibalen angepriesen und die letzten Kannibalen der Südsee wurden ausgestellt und solche Geschichten. Also, und somit eben, darum sagt eben Pascal Blanchard, die Erschaffung des Wilden oder des von wilden Menschen, weil es wurde so inszeniert und so verkauft und somit wurden Stereotypen, die zum Teil bis heute im Unterbewusstsein noch bei uns da sind, wurden damit manifestiert. Nicht nur natürlich nur mit Völkerschauen. Es gab natürlich auch andere Mittel, die das gemacht haben. Aber Völkerschauen wirklich ein irrsinnig populäres Phänomen. Und darum umso faszinierender finde ich, dass Völkerschauen aus dem kollektiven Wissen relativ verdrängt wurden. Wie du schon gesagt hast, bei einer Ashanti bis zu 30.000 Besucher, Besucherinnen an einem Sonntag. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über eine Völkerschau von Kalmücken, das sind Westmongolen im heutigen Russland, sind die, und die waren in Berlin ausgestellt 1883 und an einem Sonntag, schönes Wetter, Halbpreis Eintritt, waren angeblich über 90.000 Besucher, Besucherinnen dort. Damals hatte Berlin ungefähr 1 Million Einwohner. Das heißt, 9% der Gesamtbevölkerung waren an einem Tag dort. Ich kann mir nicht vorstellen, was man heute machen müsste, damit in Wien 9% der Bevölkerung hingehen.
Ja.
Da müsste man quasi Aliens ausstellen, wenn.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Frage ist.
Ein riesiges Ereignis, wo es nicht nur ein paar reiche Menschen hingegangen sind, sondern das war, ich weiß nicht, kann man es vergleichen, das Gabalier-Konzert, wo jeder hin muss.
Es war ein Hype. Ja, das kann man durchaus, wenn man das Wort verwenden will, es war einfach damals en vogue, es war the place to be. Es war auch es war Interesse an den Menschen und an den dargestellten Kulturen, an der inszenierten Show, aber es war natürlich auch ein the place to be. Wenn du dort warst, dann hast du es gesehen. Ja? Und es war richtig, es wurden dort Schulklassen hingeschickt, ich glaube billigerer Eintritt für Kinder und für Schulgruppen, aber arm und reich, es war halt wirklich ein Massenphänomen. Ja.
Ich habe im Standard einen Text gefunden vom Jänner von Susanne Scholl, ich glaube auch eine Historikerin, und die hat da geschrieben zum Beispiel von der Bishari-Schau, und die war irgendwie nicht so ein Erfolg. Also es gab dann auch manche Völkerschauen, die irgendwie enttäuschend waren, vielleicht weil die Menschen nicht dem Bild entsprochen haben, das man sich jetzt erwartet hat. Und die hat da geschrieben, zum Beispiel haben die Männer gebettelt und das hat irgendwie nicht ins Bild gepasst, so von den Wilden, die vielleicht gar kein Geld kennen und mit dem Kapitalismus nichts zu tun haben, oder die Frauen sind auf die sexuellen Avancen der Männer nicht eingegangen, und dann war irgendwie so das Bild so, die sind ja gar nicht so, wie ich mir jetzt den Besuch erwartet habe. Also es war irgendwie zweischneidig.
Ja, also es gab durchaus Völkerschauen, die sehr erfolgreich waren, es gab auch Völkerschauen, die einfach nicht funktioniert haben. Und es war auch immer ein Risiko der Veranstalter, weil es waren ja einfach private Businessleute, die das veranstaltet haben. Das war ein Risiko, dass sie eingegangen sind, weil es war teuer, sowas zu veranstalten. Eben, wie gesagt, damals Schiffreise, man muss also die Leute herbringen, das Ganze, die alles, was sie mitgehatten, die Ethnografik, also die Objekte des alltäglichen Lebens, plus die Tiere in manchen Fällen, und zwar kostspielig. Und es gibt dann immer wieder auch Sachen, die einfach nicht funktioniert haben. Und eine der spannendsten Geschichten ist da ist so eine sogenannte Bella Coola-Völkerschau. Bella Coola, sagt man, haben damals gesagt, heute sagen wir Nushark. Das ist eine Gruppe von First Nations an der nordamerikanischen Westküste zwischen USA und Kanada, dort an der Westküste. Und die wurden von so 1880er Jahre auch gebracht nach Deutschland und wurden von den Wissenschaftlern angepriesen, die authentischste Gruppe und so toll, sowas Seltenes, weil die sind quasi am Aussterben und die muss man sich unbedingt anschauen, und wurden wirklich von den Wissenschaftlern ganz hoch gepriesen, aber das deutsche Publikum hat sie nicht angenommen, hat sogar gesagt, das sind keine echten Indianer, weil einfach die Stereotypen, das Bild, das die Deutschen oder das Publikum hatte, war geprägt von Lederstrumpf und Winnetou. Die hatten ein Bild von diesen klassischen, wie man heute sagt, Plains-Indianer oder Sioux, Lakota, einfach Federkopfschmuck, Ledergewand mit Fransen, wie man sich jetzt so Stereotyp einen Indianer unter Anführungszeichen vorstellt. Und die Nushark haben eine ganz andere Kultur. Das sind Fischer, Jäger und Sammler, ziehen sich anders an, verhalten sich anders, sind aber eine andere Kultur. Und die deutschen Besucher, Besucherinnen haben das einfach dann gesagt, nein, das sind keine Indianer. Die haben sogar gesagt, dass das nicht echt ist, weil es nicht ihren Stereotyp entsprochen hat. Und genauso wie du das vorher angesprochen hast bei den Bishari, wenn die Gruppen nicht den Stereotypen, den Vorurteilen entsprochen haben, die schon vorgeherrscht haben in Europa, haben solche Völker schon einfach nicht funktioniert und waren ein Reinfall, auch finanziell.
Irgendwann haben diese Völkerschauen ja aufgehört, oder warum?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also da ist man sich auch in der Wissenschaft noch uneinig. Wie bei allen Sachen ist es nicht monokausal. Es gibt mehrere Gründe, die zusammengespielt haben. Also es gab einmal einen so, natürlich der Erste Weltkrieg war ein großer Dämpfer, und dann Weltwirtschaftskrise, aber dann in den späten 20er, Anfang 30er Jahre gab es wieder vermehrt Völkerschauen, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch ein paar Völkerschauen, die veranstaltet wurden. 1952 noch in Berlin haben sie versucht, noch im zerbombten Tiergarten eine Gruppe von Sami, also aus Lappland, wurde ausgestellt, wurde aber vom Publikum nicht angenommen. Genauso auch ganz berühmt ist 1958, sehr spät, bei der Weltausstellung in Brüssel gab es ein kongolesisches Dorf, das aber nach einigen Monaten dann auch gecancelt wurde, weil die Kongolesen, die schon in Belgien gelebt haben, die aus der Kolonie nach Belgien übersiedelt waren, sind hingegangen und haben einfach gesagt, hey Leute, wir versuchen uns hier zu etablieren, ihr zeigt da ein primitives Bild, gegen das wir ankämpfen. Und dann wurde es wirklich nach ein paar Monaten gestrichen. Also es gab eine Mischung, mehrere Gründe. Ich glaube, irgendwann gab es natürlich auch, Film ist aufgekommen. So konnte man die Welt noch authentischer darstellen. Natürlich auch gefilmt mit Kulissen und so, aber trotzdem, es hat dann noch authentischer gewirkt. Es war dann auch schon mal alles gesehen quasi. Mhm. Weil über, wirklich, wie gesagt, grob von 1870 bis 1940 wurden tausende Menschen, mehrere hundert unterschiedliche Gruppen aus Afrika, von Feuerland, also Südpatagonien bis Alaska, Grönland, aus der ganzen Australien, ganz Afrika, von Nordafrika bis Südafrika, Asien, quasi aus der ganzen Welt wurden Gruppen geschickt, und dann hatte man schon quasi alles gesehen. Das hat sich mal, glaube ich, erschöpft. und der Hype war vorbei. Es gab neue Medien wie eben Film, die politische Situation hat sich geändert. In Deutschland wurde zum Beispiel schon 1900 verboten, Menschen aus den eigenen deutschen Kolonien damals auszustellen. Aus anderen Kolonien, aus französischen, britischen, egal, aber nicht aus deutschen Kolonien. Und dann haben es auch, das gibt es auch immer wieder so Berichte darüber, dass dann auch in Nazi-Deutschland wurde es dann auch verboten irgendwann einmal. Mhm. Aus, auch wo man nicht genau weiß, warum, aber sicher nicht, weil sie damit nicht einverstanden waren, dass diese Menschen so dargestellt wurden, sondern einfach eher, wahrscheinlich einfach, weil aus der Rassenreinheit, ich weiß es nicht. Das
Letzte Frage, sind Völkerschauen so ein interessantes Thema für historisch Interessierte wie dich, oder ist das ein Thema, wo du sagst, da kann man auch noch viel für heute mitnehmen, wenn man drüber nachdenkt, wie sind wir zu den Bildern gekommen, die wir über Menschen anderer Regionen der Welt haben? Du hast viel von Klischees gesprochen, von den Wilden und so weiter.
Also ich denke, dass das sehr faszinierend für jeden sein kann, und darum fasziniert mich auch das Thema weiterhin. Es ist ein historisches Phänomen, aber man kann sehr viel lernen, glaube ich, weil viele von den Stereotypen, die damals manifestiert wurden, von den Vorurteilen, wie sehen wir Afrika, wie sehen wir immer noch dieses Klischee, Baströckchen, Südsee ist gleich Baströckchen, Afrika ist gleich Speerschild, schwarze Haut, also diese, die sind einfach eingebrannt, wurden natürlich dann auch in anderen Medien, in Büchern und in Filmen wiedergegeben, aber irgendwann hat es einfach begonnen. Und weil die Völker schon eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, so ein populäres Phänomen waren mit zigtausenden Besuchern und Besucherinnen pro Tag, hat das sicher dazu beigetragen, unsere Wahrnehmung von außereuropäischen Kulturen zu prägen. Mhm. Und es ist auch noch sehr spannend, weil es ja nicht nur das geprägt hat, sondern es hat ja auch Kunst und Kultur geprägt. Es gab damals Wiener Lieder, die von den Ashanti gehandelt haben. Es gibt Theaterstücke, Theaterpossen, die geschrieben wurden über Völkerschauen. Ganz namhafte Künstler, Künstlerinnen haben sich inspirieren lassen, haben die Chance genutzt, diese Menschen zu skizzieren, zu porträtieren. Es gibt ein verschollenes Bild zum Beispiel von Gustav Klimt, wo ein Afrikaner gemalt wurde, und das fällt genau in diese Zeit von den Ashanti-Völkerschauen 1896, 97 und 1899, ich glaube dreimal, so populär, dass es dreimal wiedergekommen sind. Ist leider verschollen, aber man geht davon aus, dass er die Chance genutzt hat, um einen Ashanti zu porträtieren. Man weiß von Picasso, dass er Kolonialausstellungen besucht hat. Man weiß von den deutschen Impressionisten, von dem diesem Künstlerkollektiv der Brücke. Da gab es schon mehrere Ausstellungen drüber, die haben das genutzt und haben diese Menschen porträtiert. Das heißt, es hat auch maßgeblich unsere Kultur beeinflusst. Und ich finde es einfach, es ist ein sehr spannendes Phänomen aus sehr, sehr vielen Gründen. Und ich arbeite es eben weiter auf mit meiner privaten Sammlung, meinem Online-Archiv, weil ich habe eben meine ganze Sammlung online gestellt. Das ist das erste Online-Bildarchiv zu diesem Thema weltweit. Und einerseits uns als Europäern ein bisschen ein Teil unserer Geschichte zurückzugeben, die verdrängt wurde oder vergessen wurde. Auch damit wir verstehen, warum wir die Welt so sehen, wie wir sie sehen. Aber natürlich auch den Menschen oder den Nachfahren von den Menschen, die zur Schau gestellt wurden, idealerweise auch ihnen ein bisschen ein Stück ihrer Geschichte zurückzugeben. Und also ich finde, man kann da sehr viel daraus lernen, wie die Welt damals gesehen wurde, wie außereuropäische Kulturen gesehen wurden. Und ja, also ich glaube, ich möchte auch nicht jetzt zu viel Wert drauf legen, und die Völkerschauen sind nicht das wichtigste Thema der Welt, natürlich nicht. Aber es hat einfach auch einen Einfluss gehabt auf Kunst, Kultur, auf unsere Welt, und ja, und darum finde ich es einfach ein sehr, sehr spannendes Thema.
Mhm. Wie findet man dein Online-Archiv?
www.humanzoos.net, also wie Menschenzoos, Plural auf Englisch, .net. Da kann man sich alles anschauen. Es ist nicht die schönste Homepage, es ist sehr wissenschaftlich, es gibt verschiedene Kategorien, man kann suchen nach Herkunftsregionen, man kann nach Ländern, wo sie zur Schau gestellt wurden oder aufgetreten sind, suchen oder nach Jahreszahlen, und genau. Cool. So kann man mich finden.
Perfekt. Danke für deine Zeit, Clemens.
Ich danke für das Interview.
Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Ich kannte Völkerschauen auch nur ein bisschen aus den Medien. Man hat da gewisse Bilder im Kopf und ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass das Ganze unter einem Zwangskontext stattgefunden hat, dass da also zum Beispiel SklavInnen dazu gezwungen wurden, nach Wien oder Berlin zu kommen. Das war aber meistens nicht so, auch wenn es natürlich auch Zwang gab und das Ganze in einer Zeit von Kolonialismus und tiefem Rassismus stattgefunden hat. Völkerschauen waren ein Mega-Hit vor gut 100 Jahren. Sehr, sehr viele Leute sind da hingegangen und haben sich das angeschaut. Und das hat natürlich auch das Bild vieler Menschen geprägt, dass sie von verschiedenen Kulturen oder Kontinenten haben. Und das finde ich das Spannende an Geschichte, dass sie so sehr beeinflusst, wie wir noch heute denken. Und sehr viel von dem läuft unterbewusst ab. Auch wenn man ein guter Mensch sein möchte und nicht rassistisch sein will, sind gewisse Bilder über Generationen in unseren Köpfen verankert und die muss man dann langsam und mühsam da rauskriegen und reflektieren. Vielleicht interessiert euch dazu ja auch Folge 119, in der habe ich mit dem Psychologieprofessor Arndt Florak über die Psychologie des Rassismus gesprochen. Am Ende noch eine Doku-Empfehlung. Ich habe mir vor kurzem die Netflix-Doku Mein Leben auf unserem Planeten angeschaut. Die ist von David Attenborough, ein 94-jähriger Tierfilmer, ein absoluter Held, der sich sein ganzes Leben mit unserer Natur beschäftigt hat und dort nachzeichnet, wie es mit so vielen Gebieten und Arten den Bach hinuntergeht. Sehr, sehr sehenswert, auch weil Attenborough zeigt, wie wir da wieder herauskommen. Das ist auch ein Thema, das mich in den nächsten ein, zwei Jahren journalistisch noch sehr viel beschäftigen wird und darum gibt es sicher auch noch jede Menge Podcast-Folgen hier. Das war's für heute. Wenn du Erklär mir die Welt gut und wichtig findest, unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!